Also man hat viel zu tun, auch wenn man daneben sitzt. Das ist die Aussage, ne? Und das ist der Punkt, ne? Stay focused.
Das ist eins der anstrengenden Dinge mit Co-Trainerinnen, dass ich mich vorbereiten muss.
In dem Moment, wo die beiden Menschen da vorne sich annehmen, sich akzeptieren, sich idealerweise sogar mögen, ist alles okay.
Ich möchte sowohl als Teilnehmender als auch als Trainer selber eine Erklärung finden können, die leicht ist. Warum machen das diese beiden Menschen?
Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für alle, die das Lernen leichter und das Verlernen schneller machen wollen. Mit Sabine Fenske-Hess und Jürgen Schulze-Seeger.
Hey Sabine.
Hey Jürgen.
Guten Tag.
Tag alle.
Ich habe ein bisschen heikles Thema und ich möchte, dass du das nicht persönlich nimmst.
Ups.
Ja. Ich möchte mit dir über Co-Trainieren sprechen.
Danke.
Nein, tatsächlich ernsthaft. Ein großes Feld. Wann funktionieren gute Co-Trainings richtig gut? Also wann kommt man in Flow? Und ich wünsche mir, dass am Ende dieses Podcasts unsere Hörerinnen tatsächlich so vielleicht 10 Tipps dafür haben, was macht ein Training mit einem anderen Trainer, mit einer anderen Trainerin zusammen richtig gut und was sind vielleicht 10 Don'ts? Uns beschäftigt das immer wieder. Das ist auch in meiner Störquellen Kategorisierung ist es Störquelle 1b. Also 1 sind wir Trainerinnen selbst und die Störquelle 1b ist gleich der Co-Trainer, die Co-Trainerin. Erzähl mal, wie denkst du über dieses Thema?
Es ist so großartig, gemeinsam zu trainieren. Es kann so anstrengend sein, gemeinsam zu trainieren. Und deswegen bin ich voll auf
diese... Okay, das nehme ich jetzt persönlich.
Genau. genau, also wow. Ich weiß gar nicht, wo ich anfange, weil mir ganz viele Dinge in den Kopf schießen. Do's und Don'ts finde ich eine extrem gute Idee, weil ich glaube, dass es genau in diesem Feld immer wieder hin und her geht. Das größte Thema ist aus meiner Sicht die Fähigkeit, zwischen Bühne geben und Bühne nehmen wechseln zu können. Das ist für mich eine Grundfähigkeit von Trainerinnen und Trainern auch in Richtung der Teilnehmenden, weil es gibt großartige Personen, die da vorne echt die Bühne rocken, wo ich sage, ich lehne mich zurück, ich bin völlig begeistert, ich habe da die total geile Show und die Frage ist halt, ist das Training? Und für mich ist es das nicht. Sondern das ist ein inspirierender Impuls. Das kann durchaus was lostreten. Ich habe aber selber gar nicht die Chance, mich zu erleben, mich zu spüren.
Als Teilnehmerin.
Und das Gleiche ist aber für mich in der Rolle als gemeinsam Trainierende. Wenn ich die Bühne sehr einnehmen kann, ist immer noch die Frage, kann ich die Bühne auch sehr lassen. Ne? Also gibt es diese Möglichkeit, dass die andere Person auch ganz frei ihr Timing, ihre Pausen, ihre ganzen Dinge gestalten kann. Weil in dem Moment, wo ich einen Spannungsbogen erzeugen möchte, beispielsweise wenn ich jetzt gerade die Person bin, die die Bühne einnimmt und in die Pause ein Co-Trainer reingeht, weil er denkt, ich weiß nichts mehr oder so, dann ist das manchmal sehr frustrierend. Also das hat natürlich wiederum, also das wird so ein Spinnennetz, was da jetzt gerade entsteht, glaube ich, weil das eine dann zum nächsten hinleitet. Das hat natürlich viel auch mit dem Zutrauen und Vertrauen aufeinander zu tun.
Ja.
Tatsächlich zu ganz sicher zu sein, egal was der Mensch da jetzt sagt, das ist erstmal absolut fein.
Ja.
Das ist aus dem Impro auch sehr schön.
Niemand ist so gut wie meine Partnerin.
Ganz genau, genau. Ne? Du bist mein bester Partner, weil... Ja.
Ich muss mir das immer sehr suggerieren.
Wenn du mit mir arbeitest, ich weiß. Ich weiß. Aber du machst das recht erfolgreich, insofern bin ich froh. Ich glaube zum Glück eh nicht selbst dran, aber es ist trotzdem schön, dass du es glaubst.
Wenn du so mit zusammengepressten
Zähnen, ja, nee,
niemand
schon.
Ist so gut
genau.
wie meine Partnerin.
Total super. Also auch das ist natürlich dann auch wieder so gleich ein Strang. Also mal gucken, dass wir das ein bisschen sortiert kriegen. Aber natürlich passiert es, dass ich mit jemandem zusammen trainiere und da sitze und denke, interessant, da habe ich eine andere Haltung dazu. Oder ouch, das ist jetzt für mich wirklich etwas, was ich unter der Kategorie nicht richtig in Anführungsstrichen abspeichere, weil ich vielleicht weiß, dass der Kunde eine andere Information weitergegeben hat im Vorfeld oder ich zumindest die Erinnerung habe, die war anders. Mhm. Und jemand mit einer Kunden, mit einem Kundenpunkt arbeitet, ne, wo ich sage, ich glaube, das ist jetzt genau der falsche Bezeichnung oder der falsche Name oder whatever. Mhm. Und auch das ist ein heikler Moment.
Korrigierst du mich und andere dann in diesem Augenblick?
Genau, das ist der heikle Moment, ja. Mit einem Lächeln, mit einem, ja, das war auch ein Begriff, der im Raum war, den habe ich auch abgespeichert. Es gab auch noch den Begriff, meines Erachtens nach war das dann der, der für euch treffender ist. Guckt mal, ne, ist das richtig? So, also immer mit dem absoluten Bemühen natürlich darum, die Person neben mir gut aussehen zu lassen. Ja, eben, das, ganz genau. Ne? Nicht in den Ärger zu gehen, nicht in eine Bewertung. Ja,
so. Dieses Einatmen.
Genau.
Nee, Jürgen. Das hat
ja,
der
also was der Jürgen
gesagt.
Eigentlich sagen wollte.
Genau, also, ist das dann Women's Planning?
Ich denke, ja. Ich mache das dann so mit übereinander geschlagenen Augen und so einem Blinkern nach oben. Ne? So einem Augenaufschlag. Ja. Ne? Was du doch eigentlich sagen wolltest, war Folgendes. Ne?
Dann sage ich nee. Das wollte ich genau so sagen.
Genau.
Okay, aber das ist wichtig.
Das ist tatsächlich auch tricky, aber in dem Moment, wo eine Information dazu führen könnte, wenn ich sie stehen lasse, dass dann dieser andere Mensch in einem doofen Licht dasteht, weil vielleicht so im Raum, so für mich zumindest in dem Moment angeblich spürbar ist, da zucken alle, ne? Und keiner sieht sich in der Position jetzt zu sagen, nee du, das ist falsch, dann bleibt das so hängen im Raum, das fände ich total doof. Und in dem Moment, wo es eine inhaltliche Sache ist, wo ich sage, okay, ich würde das gerne auch nochmal aus einer anderen Sicht beleuchten, damit die Teilnehmenden wirklich die Perspektive auch nochmal wechseln können. Also mit dir ist das nicht so, wir sind so lange auch schon am Arbeiten und haben so viel abgeglichen an Haltungen und Modellen und Dingen, die wir teilen und gut finden, dass das nicht passiert. Wenn ich mit jemandem relativ spontan das erste Mal auf einem Thema bin, dann kann es ja tatsächlich sein, dass wir vorher in den Gesprächen festgestellt haben, es passt alles und sieht alles super aus. Und dann kommt so ein kleiner Augenblick, wo ich merke, nee, hinter dieser Idee, dem Blick darauf, dem Gedanken, stehe ich gar nicht voll. Und dann ist mein Bemühen zumindest in dem Moment zu sagen, und auch das ist eine Sichtweise, die dieser Mensch jetzt gerade darauf hat. Und wie spannend, dass wir aus verschiedenen Richtungen drauf gucken können. Und das ist dann eher ein gefühltes Ergänzen, zu sagen, okay, was mir gerade noch zusätzlich in den Kopf schießt, ist Folgendes, ne? Und vielleicht gibt es die eine Situation, in der das noch hilfreicher ist und die andere, in der dieses noch hilfreicher ist. Also es ist nebeneinander zu packen, ne?
So, wie schlimm findest du das, wenn Co-Trainer und Trainer vor der Gruppe streiten?
Also wenn sie streiten, wenn ich einen Bad Vibe merke als Teilnehmende, also ein, wir sind gegeneinander, da gibt es eine Verurteilung, da gibt es ein Abwerten, da gibt es ein Sauersein, eine Empörung, ein whatever, dann finde ich das ganz furchtbar.
Ja.
Wenn es ein offenes Diskutieren inhaltlicher Art ist, zu sagen, hey, das ist total spannend, was du sagst. Ich merke, dass da gerade sich Widerstand in mir regt. Lass uns mal kurz austauschen. Ja, das ist das, was bei mir gerade passiert. Dann kann mich das als Teilnehmerin auch total weiterbringen. Also das finde ich super inspirierend, ne? Wenn ich dann mitkriege, ach man, welchem Gedanken fühle ich mich näher? Wie gucke ich selber darauf? Ah, spannend, da stimmt, das kann man ja auch so hinterfragen. Und dann brauche ich schon irgendwann vielleicht so eine Art Fazit oder eine Art, keine Ahnung, was mache ich jetzt damit so? Ne? An sich finde ich das aber durchaus charmant, aber immer mit dieser Zugewandtheit.
Ja, genau, ich bin auch bei dir, wenn dieses Einverständnis, aber auch dieses sich selbst nicht so wichtig nehmen, da vorne zu sehen ist.
Genau.
Aber trotzdem mal klar, also ihr seht, wir haben hier unterschiedliche Standpunkte. Genau. Da wird gelacht an der Stelle.
Ja.
Und es muss eigentlich dann übrig bleiben, guckt mal für euch selbst, wie bei euch in der Praxis, was besser funktioniert.
Ja.
Aber dass das durchaus sein darf, finde ich auch. Allerdings nur dann, wenn man sieht, die beiden da sind immer noch miteinander einverstanden und das ist nicht so ein Geschmolle dann da vorne. Ich habe es leider auch schon so erlebt. Also dass man merkte, oh, das scheint ein Thema bei denen zu sein.
Absolut. Ein weiterer Punkt ist natürlich, wie haben wir im Vorfeld Dinge miteinander besprochen und wie werden sie dann gelebt? Also da wissen wir beide ja, dadurch, dass wir beide so sind, dass wir uns absolut akkurat und sekundengenau an gemachte Pläne halten.
Ja.
Du vor allem?
Du ja nicht so.
Nee, ich eher nicht, das stimmt. Ich funke dir da manchmal ganz dolle dazwischen, indem ich auf einmal was völlig anderes mache.
Die nicht kennen. Das ist eins der anstrengenden Dinge mit Co-Trainerinnen, dass ich mich vorbereiten muss. Und dann Absprachen getroffen werden, wer macht was und welche Pointe wird wo gesetzt. Und dann muss man sich dran halten. Ich glaube, das wolltest du mir damit sagen.
Ja. Also es gibt so lustige Momente, die ich erinnere in unserer Zusammenarbeit, dass wir den Anfang einer Seminarsituation miteinander besprochen haben und kurz geklärt haben, wer übernimmt welchen Teil in dem Willen, den ich auch immer ganz großartig finde, am Anfang schnell einen Wechsel hinzukriegen, ne, damit eben nicht dieses Gefühl entsteht, da ist ein HaupttrainerIn und ein Co-TrainerIn, sondern beide sind gleichwertig vorne zugange. Und kann es halt schon mal sein bei dir, dass wir das genau 3 Minuten vorher besprochen haben und ich dann beobachte, dass es anders läuft.
Ach, stimmt, das solltest du ja machen.
So,
ich
genau.
glaube, einmal habe ich es auch schon so gesagt.
Ja, das stimmt. Das ist, und das ist einfach, das hängt jetzt damit zusammen, dass ich das einfach tierisch gerne mit dir mache, dass ich dann sagen kann, ich grinse in mir und sage, ja, das ist Jürgen. So. Mhm. Ne? Und dann ist das völlig okay. Dann gehe ich auch nicht in eine Empörung oder in eine. Ja. Das hat sich aber auch erst im Laufe der Zeit so gut eingespielt. Ne? Mhm. Am Anfang, wo vielleicht auch noch mehr Unsicherheit da war, bei mir so dieses, okay, wie passt das miteinander? Ne? Wie kriegen wir das wirklich gleichberechtigt hin? Wo sind wir vielleicht in den Tiefen? Weil wir haben ja die beiden Trainerausbildungen zusammengeschmissen vor, oh Gott, 15 Jahren. Und jeder und jede von uns hatte so den eigenen Stil, die eigenen Tiefen. Und wir haben vorher gar nicht die Chance, alle Details durchzusprechen. Ne? Dann ist es schon spannend, da zu gucken, in welchen vielleicht Details weicht es dann doch ab. Oder ist das jetzt für die andere Person jeweils fein mit der Zusammenarbeit? Und da war das schon ein bisschen weniger relaxed, wenn dann irgendwas abgesprochen war und ich das Gefühl hatte, so, oh verdammt, jetzt finde ich irgendwie meinen Faden nicht gut oder keine Ahnung, ich habe hier vielleicht einen geringeren Anteil gehabt am Anfang. Und das ist aber dann im Laufe der Zeit, und das ist das, was ich mit der Basis der Zugewandtheit meine, ne? In dem Moment, wo die beiden Menschen da vorne sich annehmen, sich akzeptieren, sich idealerweise sogar mögen, ist alles okay.
Ja, wir wollen es nicht übertreiben.
Also nein, also mögen, du mich, aber...
Das ist hier eine professionelle...
Ach so, nee, warte mal, genau.
Absolut, ich bin bei dir. Die Haltung, die die Teilnehmerinnen bei dir sehen oder bei den bei diesem Couple oder Triple, ist viel entscheidender als alles andere. Also selbst wenn die oft... in diesen Momenten Absprachen ändern. Du weißt schon, diesen Teil wollte ich machen. Und beide lachen. Wir lachen auch die Teilnehmer. Das ist überhaupt nicht schlimm. Aber es darf eben nicht zu so einer Empörung ich habe das mal tatsächlich in der Pause gesehen. Da sind alle Teilnehmer draußen gewesen. Ich selber auch am Buffet gequatscht und alles Mögliche. Und ich saß so in den Raum noch so halb mit rein und sah, wie die sie richtig angezeckt haben.
Oh Gott,
gegenseitig. Und ich habe nichts mitgekriegt, aber es ging wohl offenbar darum, dass was vorher anders abgesprochen ist. Und, und ich glaube, wenn das Ego mit reinkommt, also ich muss hier gemocht werden, ich muss kompetent wirken und der andere funkt da rein. Also man hat so den Verdacht, Sabine, du lässt mich nicht so kompetent wirken, wie ich sein könnte.
Ja.
Und das wird dem anderen vorgeworfen, das ist dann richtig schwierig.
Sogar noch den Schritt weiter, du tust alles dafür, damit du kompetenter wirkst als ich. Ja, also so eine richtige Wettkampf-Battle-Situation da hineinzulegen. Und das ist tatsächlich so wahr, weil natürlich in dem Moment auch die Energie ganz weggeht von dem eigentlichen Gedanken. Es geht um die Menschen, die da sitzen und teilnehmen, und nicht um diese beiden oder drei Hannekens da vorne. Und das immer wieder zu sich wirklich selber auch sehr bewusst da rein zu begeben, ist halt je nach Typus. Jetzt bin ich wirklich auch, das ist ganz lustig, ich habe nochmal neulich mit unserer lieben Kollegin Julia den Gallup-Stärken-Kompass gemacht und ich habe ja immer wieder gesagt, so ja, Selbsteinschätzung, ich glaube, durch Wettbewerb bin ich echt nicht großartig zu motivieren, das ist irgendwie gar nicht so meins.
Ja.
Und es ist ganz unten bei meinen Kellerstärken an allerletzter Stelle. Ja. Das heißt, meine Verlockung, in so einen Wettkampf zu gehen, ist deutlich geringer als bei manch anderen Menschen. Und die sind halt durch ihre Ausprägung vielleicht viel eher in inneren Wettkampf, ohne das zu wollen, ohne das zu merken. Und das ist total spannend, weil das dann, glaube ich, gerade beim Thema Co-Training ein interessantes Wissen über sich selbst ist und gut tut, wenn ich mir darüber im Klaren bin, Achtung, das ist ein Feld, in dem ich Gefahr laufe. Das eigentliche Ziel, dass wir den Menschen so viel mitgeben, wie nur irgend möglich, damit sie in ihren jeweiligen Situationen echt vorangekommen sind, aus den Augen zu verlieren.
Absolut. Und das spielt gleich noch ein weiteres Thema an, das, finde ich, eine ganz große Rolle spielt darin, wer ist meine ideale Co-Trainerin oder mein idealer Co-Trainer? Das ist die Ergänzung. Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, warum, oder mich als Teilnehmender fragen muss, warum sind die zu zweit?
Ja. Ja.
Außer dass die dadurch weniger Energie verwenden, keine Ahnung, weil
sie zwischendurch
mal Pause machen können.
Für
sie praktischer ist, dann macht das für mich wenig Sinn. Sondern ich möchte sowohl als Teilnehmender als auch als Trainer selber eine Erklärung finden können, die leicht ist. Warum machen das diese beiden Menschen?
Absolut.
Und dann würde ich sagen, wenn man dann so jemanden gefunden hat, mit dem man gerne zusammen trainiert, dann mal gucken, wo unterscheiden wir uns eigentlich?
Ja.
Weil du das mit dem Wettbewerb angesprochen hast, bei mir ist das voll ausgeprägt. Und ich verstehe deswegen nicht, wie man Kicker ohne Punkte spielen kann. Das ist mir ein Rätsel. Und das ist, könnten wir uns jetzt gegenseitig vorwerfen oder wir könnten es als das sehen, was es ist, wie gut, dass wir für verschiedene Teilnehmersituationen oder auch Übungen oder Methoden unsere Präferenzen unterschiedlich leben können. Weil wir vorhin scherzhaft über das Vorbereitetsein gesprochen haben, wenn ich jetzt nichts zu bieten habe, was dich ergänzt, ist das doof. Also weil du bist im Vergleich zu mir, auch wenn du manchmal sagst, du hast das gelernt, sehr viel strukturierter, sehr viel vorbereiteter, eigentlich immer vorbereitet und die Materialien sind da und immer dann, wenn ich mich nur umgucke, wo ist eigentlich, hast du das schon in der Hand? Und das ist eine Traumergänzung für jemanden, der so in Gleichzeitigkeiten lebt wie ich. Und ich würde deswegen sagen, wenn man jetzt aktiv auf der Suche ist, mit wem könnte ich diese Maßnahme zusammen machen, würde ich zwar schon gucken, haben wir ausreichend Kongruenz im Werteset und sind wir auch im Reifegrad auf einem ähnlichen Level, weil das schließt sich gleich eine Frage an dich an, nämlich wenn der eine oder die eine jetzt als Trainerin sehr, sehr erfahren ist und sehr, sehr kompetent und Bücher geschrieben hat und alles Mögliche, dann kann es sein, dass von vornherein die zweite Person als Ersatztrainer, Hilfstrainer oder Co-Trainer im Sinne von nicht gleichrangig gesehen wird. Das ist irgendwie, als ob B.B. King mit, keine Ahnung, mit einem Gitarrenanfänger auf die Bühne geht. Und dann würde man sich wundern, wenn es irgendwie anders wäre oder der B.B. King dann dauernd versucht, diesen Anfänger-Gitarrenspieler irgendwie eine Bühne zu geben und dann auch immer sagt,
mal,
wie toll der
mal.
Ist und so und alle sehen, nee, ist nicht so toll. Also neben dem Reifegrad, dass eben diese Unterschiedlichkeit zu einer Ergänzung führt, die dem Training gut tut. Meine Frage, ist das okay für dich, dass da zwei Menschen auftreten, wo von vornherein gesagt hat, das ist die Haupttrainerin und das ist ein Teamer oder eine Co-Training-Rolle.
Ja. Ich behalte die Frage im Kopf, weil ich vorher noch auf das eingehen möchte, was du gesagt hast mit den Ergänzungen. Das ist für mich in unserer Zusammenarbeit genau dieser Punkt zu sagen, einmal bist du ein unfassbar guter Storyteller und hast da einen Fundus und Schatz auf dem Kasten von Stories, die immer berühren, die Bilder schaffen, die bleibend sind, die es einfacher machen, Dinge zu verankern. Und das ist was ich vor der Arbeit mit dir nahezu gar nicht bewusst betrieben habe. Und es geht ja auch, also auch das passiert für mich im Co-Training immer wieder, ein gegenseitiges sich bereichern, lernen, weiterentwickeln, auch von Feldern, wo ich sage, hey, in meinen Trainings, die ich dann alleine mache, erlebe ich mich manchmal mehr davon zu benutzen, als ich das früher gemacht habe, weil ich eben daneben stehen darf. Ich bin auch seitdem
vorbereitet hat.
Ja. Na, ich kann halt sehen, welche Wirkung das hat und welchen Nutzen das hat für die Teilnehmenden. Und das ist so ein unglaublich schöner Begleiteffekt. Also eigentlich machen wir das zu zweit, weil es für uns bequemer ist und weil wir gleichzeitig noch eine eigene Weiterbildung damit fahren.
Genau, das ist der eigentliche.
Ne? Also das hat mit den Teilnehmenden gar nichts zu tun. Aber das ist genau das, ne? Also diese Ergänzung zu suchen, auch die Tatsache, dass du zum Beispiel, wenn man jetzt wieder auf das Profil im Persolog gehst, dass da viel mehr Dominanz bei dir ist und bei mir ist die nicht so riesig ausgeprägt. Und das tut mir wahnsinnig gut, weil in Momenten, wo ich dann versinken könnte in tiefen Tiefen und vielleicht auch wirklich eine Langeweile Gefahr läuft, also schon hinter dem Stuhl zu lauern und zu sagen, na komm, mach weiter, ich kann gleich, dann wirst du aufspringen und das irgendwie wieder in eine andere Bewegung bringen. Und ich merke, stimmt, ich habe mich hier gerade in so tiefen philosophischen Diskussionen verstrickt, die aber vielleicht nur einen Teil der Menschen mitnehmen. Also das sehe ich voll mit den Ergänzungen und gleichzeitig an gemeinsamem Set, was du sagtest, Werte, tatsächlich Vorstellungen und Haltungen davon, was ist das, was wir da lehren wollen, inhaltlicher Art. Das braucht schon eine totale Kongruenz. Und sonst ein Diskutieren am Rand solcher Veranstaltungen, also nicht in der Veranstaltung. Ja. Weil sonst ist es gerade, wenn man mit Menschen arbeitet, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung da drin haben, einerseits ja vielleicht spannend, das, was wir vorhin sagten, ne, das Miteinander vor der Gruppe diskutieren, aber es kann auch verunsichern. Dass ich dann irgendwie sage, shit, jetzt habe ich überhaupt keine Orientierung mehr, was mache ich jetzt damit? Ne?
Dieser Tipp, den unbedingt auf diese To-Do-Liste oder Do's-Liste setzen würde, ist, wenn man im Kopf behält, dass man dem anderen immer Kraft geben will.
Ja, also, sehr schön.
Dass man wie so eine Art Strahl auf diesen Menschen richtet, dann betrifft das den eben auch gerade die Situation, wo man selbst mit den Teilnehmern in der Runde sitzt, der andere ist vorne und dann sich eben nicht in seine eigene Welt begibt oder nachdenkt, was kaufe ich denn heute Nachmittag
genau,
ein.
Genau, was ist denn eigentlich jetzt nachher noch? Warte, bei welchen Filmen, welche Serie wollte ich heute Abend machen?
Ich weiß, dass dich das mega triggert. Ich habe oft überlegt, ob ich es einfach mal mache, damit du guckst, ob du immer noch getriggert bist davon. Es ist, wenn dein Co-Trainer, und du hast es, glaube ich, erlebt, dass der in dem Moment seinen Laptop aufgeschlagen hat, als er nicht mehr in der Bütt war und du warst in der Bütt und war einfach nicht interessiert an dem, was du...
Nein, er ist sogar hinter die Gruppe gegangen. Also er ist aus dem Setting ganz rausgegangen, hat sich an den anderen Teil des Raumes gesetzt, so direkt hinter der Gruppe und hat seine Mails bearbeitet. Und fand das auch völlig in Ordnung, weil er war ja fertig.
Ich habe auch schon erlebt und hatte dann einen Spruch von einer englischen Co-Trainerin, wo ich gesagt habe, stay focused, also stay present. Ja. Die werden gebraucht in dem Moment, auch wenn sie
scheinbar nichts zu tun haben. Das ist auch gar keine böse Absicht gewesen, davon gehe ich felsenfest aus. In dem Moment, das war für ihn so, also das ist auch Bühne geben und das ist ein ganz spannender Punkt, weil es kann alles, was wir an Positivem erwähnen in der Übertreibung, ist dann schon wieder schwierig, wie immer Stärken in der Übertreibung schwierig sind. Also das war ganz viel Bühne gegeben. Ich hatte die Bühne komplett, ich musste überhaupt gar nicht irgendwie in Abstimmung sein oder in Kontakt auch noch zusätzlich zu meinem Co-Trainer. Hat ja auch Vorteile. So, ne? Aber das Thema, das war bei uns auch mal super spannend, dass du irgendwann bewusst auch mal darum gebeten hast, dass ich in so ein Nicken gehe. Und das war für mich ein total wichtiges Feedback, weil ich innerlich im Nicken war, aber das im Außen gar nicht gezeigt habe. Und wie wertvoll das ist.
Ich weiß noch, ich war sehr, sehr verunsichert, weil ich mir natürlich denke, okay, Sabine hat diese Story zum wahrscheinlich 30. Mal gehört. Ist die so langweilig, dass das, oder so falsch, dass sie mir das so zeigen muss. Und du warst dann wahrscheinlich...
Das liegt an meinem Resting-Bitch-Face. Also wenn ich fokussiert bin, dann sehe ich halt gerne so aus, als wenn nicht das alles gerade ganz grottenfurchtbar, was da gesagt wird. Aber solche Hinweise, das ist auch übrigens ein ganz wichtiges Du, finde ich. Das konkrete, gegenseitige Erbitten von unterstützenden Dingen in dem Moment. Ne? Also wirklich da im Feedback sein, im Miteinander das weiterentwickeln, wie diese Zusammenarbeit läuft. Mhm. Ich weiß das ja gar nicht, dass dich das potenziell irgendwie beeinflusst davon. Ich bin in dem Moment vielleicht sogar mit meinem Blick in der Runde, das ist für mich auch nochmal ein Du, ja. Ne? In dem Moment in Kontakt zu sein mit den Teilnehmenden, wo vorne die andere Person agiert, um die Resonanz noch viel stärker erleben zu können und vielleicht kleine Dinge aufzufangen und aufzugreifen hinterher, die dann derjenige, der vorne ja zusätzlich mit den Inhalten und dem dem Timing und whatever beschäftigt ist, das eine Entlastung darzustellen. Und dann zu sagen, ich habe vorhin gesehen, du hast da gezuckt, erzähl mal, was war das, worüber du danach gedacht hast, als Jürgen das und das gesagt hat. Ne? Also man hat viel zu tun, auch wenn man daneben sitzt, ja, das genau, ist die Aussage. Ist, ne? Und das ist der Punkt, ne? Stay focused.
Stay focused and be helpful. Ja. Das ist ganz oft, wenn ich das in einem guten Co-Training beobachte, gibt es ganz oft so Zurufe wie, lass mal, ich kümmere mich.
Ja, genau.
Also irgendwas passiert super, drumherum und der Co-Trainer steht auf und geht raus und kümmert sich.
Ja.
Das ist total klasse.
Ja, das ist auch eine Art von Helpfulness, ne? Also tatsächlich mitzubekommen, was braucht es in dem Augenblick und inwiefern sorge ich an der Stelle dafür.
Ja.
Davor will ich nochmal zurückkommen auf einen Punkt, den wir vorhin hatten, weil ich habe so einen Knoten im Ohrläppchen und der schmerzt langsam ein bisschen. Ja. Den will ich mal rausnehmen aus meinem Ohrläppchen. dieser Knoten ist das Thema Co-Trainer, Co-Trainerin ist vielleicht nicht auf dem gleichen Erfahrungslevel, Wissenslevel und so weiter. Das finde ich eine spannende Frage, die auch in Richtung von zum Beispiel Auszubildenden in Bäckereien oder sonst irgendwie immer geht. Sollen die ein Schild tragen, wo Azubi draufsteht oder nicht? Ja, die Diskussion ist dann oft, das schützt sie vor falschen Erwartungen durch die Kunden. Ne? Es erhöht deren Akzeptanz, wenn was länger dauert oder die Person nachfragen muss. Das sehe ich als total sinnvolle Betrachtung. Und dann sagen aber viele der Menschen, die das Schild tragen sollen, ich fühle mich degradiert und habe den Eindruck, dass meine Kompetenz damit oder die Kompetenzvermutung meines Gegenübers sofort geschwächt wird. Das kann ich auch total nachvollziehen. Deswegen in meiner Welt, was ich immer wieder tue, ist, dass wir absprechen, wer hat welche Rolle und wie hättest du es gern. Mhm. Also gibt es eine Art zum Beispiel Zuordnung von Expertentum. Also ne, die bereits erwähnte Julia, die den Gallup-Stärkenkompass, die darin ausgebildet ist, wenn ich mit ihr zusammen ein Training mache, wo dieser Stärkenkompass eine Rolle spielt und gleichzeitig das Team weitergebracht werden kann, dann können wir eine super Rollenverteilung miteinander machen.
Ja.
Und sagen, du hast immer diesen Fokus, ich gehe eher in den allgemeineren Prozess und wenn das der Gruppe gegenüber von vornherein transparent ist, dann gibt es eine Kompetenzvermutung in die jeweilige Richtung, die beide entlastet und entspannt. Es gibt auch die Teamer-Situation, das ist dann für mich noch eine klarere Definition, Beispiel bei einer Großgruppenveranstaltung,
genau,
wo klar ist,
wenn kleine Gruppenübungen laufen, dass jemand begleitend dabei ist. Das würde ich auch, glaube ich, immer ankündigen, dass die nicht dann irritiert sind, wann kommt denn der andere und wann schreitet der andere ein, sondern dass klar ist, ich bin hier und ich habe Unterstützung.
Ganz genau.
Und was diese unterschiedlichen Reifegrade betrifft, ich merke gerade, dass wieder mal gilt, es kommt darauf an, immer.
Mhm.
Ich habe, war ich selbst schon Ende 30, also so vor 40 Jahren, war ich Ende 30 und hatte eine wirklich blutjunge Co-Trainerin mit dabei, die als Person so gewinnend war und so reizend und so mitreißend, dass sie immer wieder so Parts übernommen hat, aber es für alle im Raum klar war, da ist der etwas ältere oder sehr viel ältere Haupttrainer, den wir hier auch reingeladen hat, aber da ist so eine Assistenz mit dabei, die mehr ist als das. Und das brauchte man gar nicht erklären.
Yeah.
Und diese junge Frau ist übrigens heute eine großartige Trainerin, aber da hätten wahrscheinlich viele gesagt, ja, so jung kann man so einen Menschen dort nicht mitnehmen.
Ja.
Das ist doch schwierig, in so eine Kompetenzvermutung reinzugehen. Und das Gegenteil war der Fall. Die haben sie geliebt. Ich glaube, ich habe manchmal gestört.
Ja, ich denke, das ist wirklich auch die Frage, die ich immer an den Menschen stellen möchte und würde, wenn ich es nicht vergesse, im Vorfeld, ne, wie willst du dastehen? Was tut dir gut? Was stärkt dich auch in deinem Selbstwertgefühl und in der Sicherheit vor der Gruppe? Und dieses Thema, ich habe eher den Fokus auf, finde ich eine schöne und hilfreiche Formulierung. Ne? Ich begleite eher das und das und das. und eine Runde klug geschwitzt. Lasst uns mal schauen, was nahe an Co-Training dran ist und dennoch sich unterscheidet. Wir haben Teaming bereits erwähnt. Was uns noch so in den Kopf geschossen ist, ist Hospitation, Supervision und auch die Teilnahme von uns Trainern an anderen Trainings. Eine kurze Unterscheidung. Teilnahme ist klar, wir sitzen wirklich auf der Seite derer, die lernen und die adaptieren. Und auch das kann ganz oft spannend sein, wenn wir das für unsere eigenen Themen nochmal machen, in anderen Kontexten. Entweder mit anderen Mitteilnehmenden oder mit TrainerInnen, die wir noch nie erlebt haben, oder zu anderen Detailthemen, die wir bisher uns noch gar nicht so genau angeguckt haben oder sehr wohl genau angeguckt haben, aber wo wir mal einfach das Gehirn durchschütteln lassen wollen und mal gucken, was ist da los. Das grenzt an das Thema, wie update ich mich eigentlich? Das zweite ist das Thema Hospitation und das Thema Supervision. Für uns ist das ein großer Unterschied. Supervision heißt, dass jemand mitgeht, der oder die tatsächlich die ganze Zeit im Hintergrund verbleibt und nur die Aufgabe hat oder genau die Aufgabe hat, Feedback hinterhergeben zu können und zu supervidieren, wie haben bestimmte Übungen gewirkt, welche Wirkung hatten bestimmte Handlungen, Fähigkeiten, Verhaltensweisen, die ich als Trainerin gezeigt habe. Das heißt, die Person beteiligt sich nicht aktiv am Ablauf oder übernimmt Parts oder sitzt auch nicht auf der teilnehmenden Seite, stellt Fragen, sondern ist voll und ganz in ihrer Rolle als von oben drauf guckende Person unterwegs. Hospitation hingegen heißt, jemand ist dabei, von vornherein auch nicht richtig auf der teilnehmenden Seite platziert. Abgesprochen mit dem Auftraggebenden ist das nämlich die Sonderrolle, bei diesem Training auf der Seite des Trainers, der Trainerin mitzusitzen und gegebenenfalls die eine oder andere kleine Aufgabe zu übernehmen. Ansonsten aber tatsächlich lernen zu dürfen in Form des Modelllernens und des Beobachtens der Teilnehmenden in Reaktion auf all das, was da vorne passiert. Das heißt, das ist jetzt anders als die Supervision nicht für das Feedback geben gedacht, sondern fürs eigene Lernen. Also, wir haben jetzt mal wieder ein wirklich klug geschwätzt gehabt, indem wir ein bisschen mit Begrifflichkeiten jongliert haben, von denen wir glauben, dass es hilft, sie auseinanderzuhalten. Und so endet das klug geschwätzt. Wir hatten teilweise, wenn wir zu dritt in der Trainerausbildung waren, ja auch eine Verteilung. Okay, wer ist eher die Person, die methodisch unterwegs ist, ne? Die immer mal wieder einen Impuls auf eine erlebende Art reingibt. Wer ist eher die Person, die für so eine Art tragendes so eine Grundhaltung zuständig ist und wer ist vielleicht eher die Person, die ein bisschen auf einer theoretischen Ebene vermittelt. Also das sind alles Einteilungen, die hilfreich und sinnvoll sein können und die nicht heißen, so, wir haben hier den Jürgen, der kennt sich aus und die Sabine ist dabei, die trägt ihm die Taschen rein und ab und zu verschiebt sie einen Flipchart.
Oder Fragen zum Mittagessen habt. Ne?
Dann
oder so,
wendet euch gerne vertrauensvoll an.
Erinnerst du dich, früher gab es oft so bei so Instituten jemand, der vor der Tür saß diese Flyer verteilt hat und Handouts und Namensschilder und auch während des ganzen Trainings immer vor der Tür saß. Das heißt, er hat das dann immer gesehen, wenn man in Pausen ging, saß dieser arme Mensch da und fragte sich, warum?
Ja, das kann ja bei so großen Veranstaltungen kann das okay sein, finde ich, weil dann kommen Menschen noch nach und dann sind die happy, wenn da draußen eine Betreuung ist. Aber irgendwann würde ich dann auch hoffen, dass der Mensch mit reingeht, ähnlich wie im Kino, wo ich denke, ja, wenn die den Film auch kacke finden und immer draußen stehen bleiben, will ich dann wirklich da rein? Oder ist das für die auch spannend, sich mit reinzustellen und sich wieder zu amüsieren über eine Szene, die sie vielleicht schon 10-mal gesehen haben? Ne? Genau, und wenn wir nochmal auf dieses wiederholen, das ist auch spannend, was du gesagt hast, ne? Wenn man lange zusammen trainiert. Und ja, natürlich kenne ich deine Stories zu großen Teilen. Und das ist, glaube ich, ähnlich wie beim Erzählen von Stories, ne, wenn man sie häufig erzählt. Dieses immer wieder neu, sie gerade in dem Moment fühlen und erleben. Und das, ja, würde ich sagen, ist das derselbe Effekt, dass ich sage, ich höre sie und fühle wieder ihnen nach und entdecke vielleicht manche Kleinigkeiten, wo ich merke, ach, guck mal, das formuliert er jetzt anders oder da ist jetzt nochmal ein anderer Dreh drin. Und das lässt sie nach wie vor so spannend sein. Und gleichzeitig der Blick auf die Teilnehmenden. Wie kommt da was an? Was sehe ich in den Gesichtern? Ja,
genau, wird da was ausgelöst? Das ist jedes Mal anders.
Weil das ist immer anders, ja, genau. Und ich glaube, dass das auch ein ganz großes Plus im Co-Training ist. Das klingt jetzt so selbstbeweihräuchernd, weil ich mache das ja schließlich. Aber ich weiß, dass es mir umgekehrt eben auch so gut tut, ne? Wenn ich dasselbe Ding wieder erkläre. Und trotzdem so eine Art, ja, auch Aufmerksamkeit auf das spüre, was ich gerade erkläre von dem Menschen, der da neben mir ist. Das fühlt sich total gut an.
Wenn man an den Stellen dann mit dem Kopf schüttelt, als der da sitzt, die Augen rollt oder ähnliches. Lass uns mal noch ein paar Don'ts sammeln.
Ja, ein paar Don'ts, das ist schön.
Also klar, Pointenklau hatten wir, dem anderen keine Kraft geben, den Fokus nicht halten, widersprechen statt
reingrätschen,
eine negative Haltung dem Partner gegenüber zeigen oder beharren, empören, lauter solche Dinge.
Ja.
Was gibt's noch? Don'ts.
Tatsächlich keinen Raum geben. Also auch das ist eine Möglichkeit, so sehr da vorne immer wieder Zeiten zu überziehen oder Themen auszuweiten. Das erlebe ich ganz oft, auch wenn ich mit internen Trainerinnen und Trainern arbeite, die in den Konstrukten manchmal einfach mit unterschiedlichen Themen dann in ein und demselben Training sind. Und klar ist, du hast jetzt eigentlich 20 Minuten und dann habe ich 20 Minuten für mein Thema. Und beide Themen haben die gleiche Bedeutung für die Jobs dieser Teilnehmenden und für deren Entwicklung. Und dann sitze ich da und nach 35 Minuten ist mein Kollege immer noch nicht so, dass ich das Gefühl habe, die Person beendet, dann bin ich in diesem Zwiespalt. Entweder muss ich wirklich fies reingrätschen und sagen, so, dein Part ist jetzt mal vorbei seit 15 Minuten. Oder ich lasse laufen. Das heißt dann aber, dass ich letztlich mein Thema zur Seite stelle. Oder ich mache früher vielleicht irgendwelche Dinge miteinander. Da wären wir jetzt wieder schon auf der Du-Seite, dass ich Vereinbarungen über Zeichen treffe, die ich auch gebe. Die andere Person auch bereit ist, dann wahrzunehmen. Also ne, so ein leichtes nach vorne beugen im Stuhl, wenn man in Präsenz beieinander ist.
Ich kriege ganz oft einen Stift von dir an den Kopf geworfen. Ist das sowas, was du meinst?
Also ja, das ist, weil du die ganze Zeit das Messer im Rücken noch nicht bemerkt hattest.
Nein, das spüre ich ja nicht.
Genau, das ist ja, wir haben ja da Eskalationsstufen eingebaut. Den Stift finden die Teilnehmenden aber immer ganz schön. Ja. Also die hoffen dann immer drauf, dass das bald wieder passiert. Aber auch so im Video Call, ne? Neben der Tatsache, dass wir da natürlich eine Chance haben, uns auch noch anders zu verbinden mit der Möglichkeit, zum Beispiel über WhatsApp oder sonst irgendwie Nachrichten auszutauschen, ne? Wenn es keinen Direktchat gibt, ist auch da natürlich so eine Vereinbarung total cool. Wenn ich in dem Moment irgendwie anfange, meine Arme nach oben zu nehmen und du siehst mich in so einer Haltung, die ich sonst normalerweise nicht einnehme, dann nimm das bitte als Signal, guck mal kurz auf die Zeit und schau mal, wie du jetzt einen eleganten Abschwung hinkriegst. Ja. So, ne? Das sind alles Dinge, die dann wieder das aushebeln können. Aber wenn entweder sowas gar nicht vereinbart wird oder aber die Person das dann eiskalt ignoriert in dem Moment, wo ich das mache, dann ist das eine gewisse Hilflosigkeit, die da einkehrt. Ne? Lasse ich jetzt meinen Partner doof aussehen, stecke ich total zurück. Und das kann tatsächlich auch sehr zu einem inneren Ärger führen, finde ich. Das wäre ein Don't.
Ich finde, das alles beginnt, so wie alles in Beziehungen, hier in dem Fall zwischen Trainerkolleginnen, dass man eine Form von Selbstverantwortung spürt für das Ganze und nicht dem anderen dann am Abend vorwirft und da hast du ja nicht reagiert und so, sondern dass man in der Gestalterinnenrolle bleibt und sagt, okay, wenn ich jetzt merke, wir kommen unter Zeitdruck, dann gebe ich dem anderen ein Zeichen und frage auch, wollen wir trotzdem noch eine Viertelstunde darauf verwenden oder wäre es okay, wenn du jetzt abkürzt?
Und ich erinnere mich an eine Situation von uns beiden, wo ich das definitiv nicht gemacht habe, aber die ganze Zeit irgendwie im Blick hatte, weil ich so sicher war, dass du das auch im Blick hast und das jetzt sehr bewusst und gezielt machst. Und das ist, im Nachgang habe ich auch gedacht, mein Gott, warum habe ich nichts gesagt oder nichts gezeigt oder nicht signalisiert? Ne?
War das der Moment, wo mir die Uhr stehen geblieben war?
Nein, das war der Moment, wo du dachtest, wir haben noch eine Stunde länger.
Ach so, okay. Ja,
das war so Richtung Ende,
Zeit
genau.
Ist, eine Gleichzeitigkeit.
Genau.
Und dieses Sagen dann irgendwann und in der Selbstverantwortung bleiben und sagen, ich bin hier zuständig für den Gesamtprozess und deswegen sagen wir das, eben wie gute Spielerinnen im Sport. Ich habe das, was Gesamtverantwortung betrifft, immer als sehr, sehr positiv empfunden, wenn Kolleginnen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sich auch um alles kümmern. Also nicht nur dem anderen dann überlassen,
das ist ja dein Part.
Essen
sorry.
Mit dem Mittagessen also. Abzusprechen oder also die Härte ist dann eben manchmal so, wenn eine Co-Trainerin dann am Ende dir das Aufräumen überlässt.
Ja.
Also
ja.
So ja, sagt genau. Ja, mein Zug geht jetzt und ich muss dann raus und sorry.
Genau.
Und man dann sagt so, das war doch unser Training. Das passiert zum Glück nie.
Aber das ist aber interessant, was wir gerade besprochen haben, hat mich noch zu einem Don't im Rahmen von auch Persönlichkeitsstrukturen geführt. Mhm. Weil ich zum Beispiel weiß, ich gehe manchmal deshalb nicht in die Aktion, weil ich die, ich nenne es mal Rücksichtnahme, die aber vollkommen falsche Rücksichtnahme in dem Moment, dir oder jemand anderem gegenüber, über die Verantwortung für den Gruppenprozess setze. Also ne, es ist ja oft so eine Ambivalenz, die wir dann spüren. Einerseits möchte ich die Person, die jetzt gerade in Aktion ist, gut aussehen lassen. Andererseits, wenn ich auf das Gesamte gucke, habe ich den Eindruck, das passt jetzt einfach so nicht. Da braucht es was anderes. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein weiterer Aspekt, immer den Gruppenprozess, den Transfer der Teilnehmenden, all das über diese vielleicht Scheu, vielleicht Fürsorge, vielleicht whatever drüber zu stellen. Und wirklich zu sagen, es ist eine Frage des Wie, dass ich diese Fürsorge dann auch noch spüre. Ja. Ne? Und ich sage, ja, sorry, also ist jetzt mal wirklich so. Mhm. Aber das kann auch andersrum passieren, je nachdem, wie man so als Mensch gestrickt ist.
Ja, ich habe, wenn ich dir zuhöre, sofort einen Impuls, wäre mein eigenes Buch in Sachen Training wert. Das wäre alles so viel einfacher, wenn man einfach nicht mehr gut dastehen muss. Also wenn es gar nicht darum geht, ob man den anderen jetzt gut dastehen lässt oder nicht, weil man weiß, das ist dem scheißegal.
Wurscht.
Das ist so wurscht. Cool. Der kann gar nicht zu blöd dastehen. Das ist der eine Teil und der andere, weil du das sagst, der Gruppenprozess ist, und der Lernprozess insgesamt geht immer über die Beziehung zwischen den beiden Trainerinnen, auch wenn man dann später dann ja demnächst wieder miteinander trainieren will. Und dann gilt schon diese Regel, es ist gut, wenn wir ohne Hypothek aus dem einen Training rausgehen.
Ja.
Das heißt nicht, dass wieder ins nächste Training mit reinnehmen. Und das führt mich zu dem Du oder vielleicht auch eine Headline, die heißt Communication over Process. Also dass man am Ende eher diese Absprachen, ich kenne das auch bei dir, dieses in jeder Pause kurz, alles noch in Ordnung, ja, check. Mhm. Und das ist so wie beim Football, wenn man an die Seitenlinie geht, mit dem Trainer dann auch noch zusammen und kurz abspricht, läuft das so, wie wir es uns vorstellen? Mhm. Ist dir was aufgefallen oder nicht? Und wenn das dann eingespielt ist, braucht man dafür gar keine Fragen mehr, sondern man weiß, der andere würde sagen, hast du gesehen, hier schaltet jemand oben auf. Und ich würde deswegen nach dem Leave Your Ego Outside, würde ich sofort als wichtigste Regel sagen, Communication over Process, also dieses immer reden. Also deswegen auch nicht mit den Teilnehmern in die Mittagspause gehen und mit denen essen, sondern die Zeit nutzen, diese Dreiviertelstunde, Stunde, um zu reflektieren, was brauchen wir jetzt, wer malt welches Flipchart und sind wir noch on track.
Ja.
Und das finde ich ganz wichtig.
Da ist mir auch nochmal ein Punkt gerade bewusst geworden, wenn die andere Person, mit der ich arbeite, auch über sich selbst lachen kann und eine positive Akzeptanz eigener Macken hat.
Ja.
Und wir dadurch eine ganz coole Kommunikation hinkriegen, zu sagen, ja, da war es wieder, ne? Eher sogar als Angebot, also dass ich sage, ja, da ist wieder meine Neigung zu und du dann grinsen kannst und nickst. Das ist so anders, als wenn du mir sagen würdest, pass mal auf, Sabine, da ist gerade wieder und ich bin jetzt zutiefst beleidigt.
Ja, da hast du es wieder getan.
Genau, und ne, also sowohl das, wie du es sagst, aber natürlich sehr viel mehr auch, wie ich es aufnehme, ob ich dann in eben genau diese Empörung gehe, wie du es wagen kannst, anzuzweifeln, dass die Art, wie ich das gerade mache, die absolut perfekt beste ist, sondern selber über mich lachen kann und sagen kann, jo, bingo, I know. Und dieses Miteinander hilft natürlich auch vor der Gruppe, das, was du gerade gesagt hast. Ne? Wenn es dem anderen scheißegal ist, wie die Person da vorne aussieht, dann kann ich das eben auch humorvoll miteinander vor der Gruppe klären. und es wird sich gut anfühlen für alle Teile.
Kann man natürlich so leicht sagen, ist mir scheißegal, wie ich ankomme.
Ja, es ist,
das ist, kann man so sagen, ja.
Ja, aber, genau, fühlen ja, wir es auch.
Pilottraining ist ein wichtiger Kunde, eine knifflige Sache oder vielleicht auch eine eigene Grunddisposition, die gar nicht so gut ist. Und dann
ganz genau. Ist
das Ego wieder da. Das,
ja, voll. Und davon hängt so viel ab, ne?
Na, ich wünsche mir diese Befreiung davon, jetzt egal ob zu zweit oder alleine, diese Befreiung davon. Ich muss, also klar, wir haben über Anfänge gesprochen von Trainings, dass es dafür einen Moment darum geht, erstmal eine bestimmte Kompetenzvermutung zu bedienen und auch eine Form von Autorität zu verschaffen. Aber eigentlich es sind die befreitesten, erlöstesten Trainerinnen dieser Welt, bei denen geht es nicht mehr darum. Die wissen, was sie können und was sie nicht können und auf welchem Weg sie sind und überlassen es tatsächlich den Teilnehmenden darüber zu urteilen oder es zu bewerten, aber machen sich davon nicht mehr so abhängig. Und ich bin auch weit davon entfernt, aber ich wünsche mir, dass das gilt, was auch bei Autoren eigentlich gelten muss. Ich schreibe hier ein Buch und ich schreibe da rein, wie ich denke und fühle, aber wie ihr das lest, ist bei euch. Also dass ich schreibe das zwar auch für euch, aber ich kann nicht beeinflussen in 100%, wie ihr das dann lest. Und das soll dann nicht in so eine Kack-Scheiß-Egal-Haltung geleiten, sondern so eine Balance finden. Also insofern stimmt der Satz wahrscheinlich auch nicht, ist mir egal, wie ihr über mich denkt. Wenn die mich alle richtig scheiße finden, finde ich das auch doof.
Also, ja, wir brauchen auch immer eine Sympathie, um zu lernen. Ne? Das sind ja die beiden Faktoren.
Das lassen wir uns ja gar nicht nah ran.
Genau. Kompetenz und Sympathie. Wenn wir wirklich in Ablehnung versinken in der Gruppe, dann wird da nichts passieren. Insofern ist das schon auch, glaube ich, eine Art von Rücksichtnahme, die total relevant ist, dieses lass deinen Partner gut aussehen. Auch das ja im Impro, also ich finde, aus Impro lässt sich da auch wahnsinnig viel ableiten, ne? Weil gerade da auf der Bühne natürlich immer wieder Dinge passieren können, wo einer ein Angebot unterbreitet und der andere Mensch dasteht und sagt, verdammt, was mache ich jetzt damit? Und eine der coolsten Situationen, die ich da mal erlebt habe auf der Bühne, war, dass jemand einen Schrank installiert hatte, einen Küchenschrank an einer bestimmten Stelle. Ja. Und der Partner, die das nicht mitbekommen hatte oder nicht mehr im Kopf hatte und dann an der Stelle sich hingestellt hat, in den Küchenschrank sozusagen, den das ganze Publikum geistig gesehen hat und anfing zu sprechen. Und dann derjenige, der eigentlich ja verwirrt hätte sein können und sagen können, was für ein Idiot und was stellt er sich da in den Küchenschrank und was für ein Scheiß, wirklich hingegangen ist, die Türen dieses imaginären Küchenschrankes öffnete und sagte, interessant, mein Schrank spricht.
Und jetzt kann ich dich besser hören.
Genau, es war so perfekt. Also ne, das einfach dann zu nehmen und das ist genau, glaube ich, die Grundhaltung, die ich mir im Zusammenspiel immer wieder wünsche, die ich bei uns erlebe und die der Grundpunkt ist, du hast erstmal recht. Und dann geht es darum zu sagen, gibt es was, wo ich auch eine Sicht drauf habe, die ich daneben stelle. Und es ist erstmal alles mit positiver Absicht, was da passiert und nicht, ich muss in die Empörung gehen, weil ich annehme, du willst jetzt gerade irgendwas gegen mich tun da vorne.
Ja, genau. So, oder wir konkurrieren in irgendeiner Form. Ich merke gerade, das ist ein Thema, das eigentlich dahin führt, dass man unglaublich viel lernen kann, dadurch, dass man Co-Trainings macht.
Voll.
Weil wenn man alleine, immerzu alleine trainiert, hat man all diese Möglichkeiten nicht, dass mal zu an sich zu erfahren oder auszuprobieren. Deswegen mündet dieser Podcast schon in den Appell, versucht, wann immer ihr könnt, mit anderen Trainerinnen zusammen zu trainieren.
Ja.
Nicht nur wegen der Rückmeldung am Ende, nicht nur wegen der Beobachtung, nicht nur wegen der Kraft und dem Spaß, den man miteinander hat, sondern auch, weil man darüber echtes Teamplay ausprobiert.
Und, absolut.
Und wenn das dann gut funktioniert, ist das eine Bank. Und solange man diesen Menschen noch nicht gefunden hat, weitersuchen. Man hat ja nicht nur einen davon, sondern es gibt ganz einige, die wo das dann gut harmoniert. Und das sollte man nutzen. Für die Teilnehmenden ist das ja auch unfassbar wertvoll.
Ja. Ich habe jetzt versucht, parallel ein bisschen mitzuschreiben, was so die 10 Learning-Punkte auf der Do's-Liste sind. Bei den Don'ts habe ich mich schwerer getan, sehe ich. Weil natürlich können wir alles umdrehen, aber wollen wir ja mal zusammenschmeißen, was wir da haben. Hast du auch irgendwas für dich?
Ich habe aufgeschrieben, Raum lassen dem anderen, nicht um die Bühne konkurrieren, kein Pointenklau, kein Widersprechen, sich an Dramaturgien halten, wenn sie vereinbart sind vorher, miteinander Zeichen vereinbaren, die Aufmerksamkeit wieder da auf den Prozess lenken, verantwortlich sein für alles, auch verantwortlich sein für sich selbst. Das Ego vor der Tür lassen und nicht darum konkurrieren, wer steht besser da. Und wir haben gesagt, je diverser, desto, also ergänzender, desto besser, wo es nicht divers sein darf, ist in den Werten, glaube ich, und allzu sehr in den Überzeugungen, weil das muss dann ausgefochten werden, aber das vor der Gruppe.
Schön, dann haben wir insgesamt wahrscheinlich sogar jetzt mehr als 10. Ich habe noch 2, 3, die ich ergänzen mag. Den Fokus auf die Teilnehmer bewahren, auf deren Transfer. Das Thema Zugewandtheit, was viel drinsteckt in dem, was du sagst. Aber mein Diese Partner Stütze. Ist der beste Partner, den ich habe.
Ja. Ne? Und so. Auch körpersprachlich stützen.
Ja, genau, das ist dieses Kraftgeben, das habe ich auch. Be helpful, stay focused, also bleib dabei, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist sowohl körperlich, aber eben auch in der Aufmerksamkeit, in der Gruppe, in dem, was da an Resonanz erfolgt.
Und das Thema over process.
Genau. Also und Humor gegenüber mir selbst. Also mit einem Grinsen sagen zu können, yo, da ist sie wieder, meine Macke. Danke, dass du mich bremst, wenn ich gerade mit ihr durch die Prärie reite.
Genau.
Ja. Und ich glaube, die ganzen Negativen, das ist vielfach die Umkehr. Insofern habe ich da jetzt gar nicht für mich irgendwas aufgeschrieben, was noch was abgrenzt. Wettbewerb steht da noch, Ego, Aussteigen, Rücksicht. Das sind vielfach genau die Dinge, die eben das Gegenteil von dem sind.
Und man kann ganz viel übers Trainieren lernen. Ich glaube, der Schub in die eigene Lernerfahrung wird so viel größer, wenn man mit anderen Leuten zusammen trainiert. Das beginnt schon in der Vorbereitung des Trainings eigentlich, weil man würde jetzt wieder sein Darling machen, also wieder, dann machen wir die Methode und dann sagt der andere plötzlich, nee, lass doch mal das ausprobieren. Ja. Aha, das kenne ich gar nicht.
Genau. Da?
Und dann mal angucken und verbessern und verfeinern.
Ja.
Ich würde das immer präferieren, mit jemandem zusammen zu trainieren. Manchmal scheitert es an den Kosten, weil natürlich die Kunden da drauf gucken und sagen, macht denn das Sinn? Und deswegen wiederum ist die Ergänzung so wichtig, dass auch der Kunde versteht, wir haben hier zwei Menschen, weil die für unterschiedliche Dinge in der Tiefe stehen. Und jetzt
und um das zu ergänzen, weil die Teilnehmenden auch zwei unterschiedliche Modelle angeliefert bekommen und zwei unterschiedliche Arten. Und es ist oft so, dass sie sich mit der einen oder der anderen Person vielleicht noch ein bisschen mehr identifizieren können.
Deswegen finde ich auch Mann-Frau-Kombination immer gut. Oder auch jung, alt.
Weil, so wie bei uns.
Ja, genau. Ja. dass ich eben auch mal eine ältere Person an meiner Seite habe.
Richtig,
schon
genau.
Richtig.
Genau, so eine weise Frau. Sehr schön. Ich finde auch, das ist ein absolut anstrebenswertes Miteinander. Wir merken das immer, wenn wir es mal gemacht haben und gucken, also jetzt außer der Trainerakademie, wo wir es ja sehr frei wählen können, aber auch in anderen Kontexten, und immer wieder höre ich dann dieses, oh Mann, das müssten wir viel öfter machen.
Wie viel Prozent deiner Trainings machst du mit zu zweit oder zu dritt? Und wie viel allein? Kannst du das sagen?
Ja, also wenn du den Seminarschauspieler, die Seminarschauspielerin so als Mittrainierenden siehst, dann sind es tatsächlich 60-70, weil ich da im Moment viel mache. Ansonsten ist es hauptsächlich die Trainer Academy und dann vielleicht noch echt nur 5 oder max 10% eher, aber 5, die eben Kunden auch mittragen, dass sie zusammenlaufen. Leider.
Ja, das könnte deutlich mehr sein.
Ja, bei dir? Ja.
Seminarschauspieler ähnlich und bei mir ist es auch besonders, weil viel Workshops sind, da bin ich eher zu zweit. Aber es gibt nach wie vor die Klassiker Leadership Skills, wo ich das alleine mache, höchstens mit einer Hospitanz, was auch gut ist.
Was auch gut
man
ist,
hat einen Trainerkollegen mit drin, wo man auch in den Pausen quatschen kann, hast du das gesehen, hast du, hier, guck mal, und kennst du das Modell? Und da hilft das aber, also ich würde sagen, überwiegend viel zu viel allein.
Ja.
Also bestimmt 30-40%.
Ganz
aber
allein.
Auch hier, mein Gott, es ist ganz einfach ganz furchtbar, aber auch da kommt es wirklich so einfach drauf an, ob es jetzt immer besser zu zweit oder alleine ist.
Ne? Das ist so schlimm.
So immer halt so, ja. Ach, enden wir das Ganze tränenreich.
Danke, Sabine. Für.
Danke für das Thema, sehr cool.
Dann.
Bis ciao, bald. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für LernarchitektInnen. Jetzt abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Sabine und Jürgen freuen sich über Austausch mit dir. Schreib ihnen an podcast@bridgehouse.de.